Das habe ich auch schön. Danke, hast du für das Interview zugesehen. Würdest du dir mal vorstellen, wer du bist und was du alles so also machst?
Ja, mein Name ist Oshena Galmarini. Ich bin 30 geworden dieses Jahr. Oh mein Gott.
Ich habe schon 3 Jahre hinter mir. Also weißt, man überlebt
es. Man überlebt es, ja. Nein, 30 werden war sehr cool gewesen, muss ich sagen. Ich bin Journalistin hauptsächlich. Ich mache aber ganz viele Sachen sehr ambitioniert und sehr gerne in meiner Freizeit. Von Fotografieren, über Tauchen habe ich neu angefangen lernen letztes Jahr. Über Klettern, bin wahnsinnig gerne in den Bergen, bin ein Singadiner-Mädchen im Herzen. Ja.
Was hat dich zum Journalismus gebracht? Und warum?
Also viele Journalisten haben glaubt, dass als Kindheitstraum ein bisschen, das war bei mir überhaupt nicht der Fall gewesen. Ich habe ganz langweilig das KV gemacht, also nichts gegen das KV, aber meine Brüder haben einfach gefunden, das ist doch eine gute Ausbildung.
Aber ich verstehe, dass das langweilig ist, weil ich habe das gemacht.
Ja, du hast auch das KV gemacht.
Also da lehre einfach.
Und dann habe ich überhaupt nicht gewusst, was ich in meinem Leben anfangen soll. Und dann habe ich gesehen, dass ein Praktikum ausgeschrieben ist bei RTR, beim Rätoromanischen Radio und Fernsehen. Und dann dachte ich, ja, ich gehe noch mal. Und wenn es mir nicht besser geht, gehe ich wieder. Und dann hat es mir unhuren den Ärmel hineingezogen. Ich weiss noch ganz genau, wo ich mein erstes Live-Moderationsgespräch machen musste. Ich bin mit so viel Adrenalin aus dem Studio gelaufen. Das ist mir so geblieben.
Und was war am Anfang? Bist du 1000 Tage gestorben?
Ja, oder? Sicher. Also, ich bin, je nachdem, sterbe ich immer noch 1000 Tote, je nachdem, was ich machen muss. Auch heute noch. Aber man weiss, dass man es überlebt mit der Zeit. Und darum wird man ein bisschen ruhiger. So.
Aber als Journalistin, was reizt dich denn am Beruf? Also, weißt, ich weiss jetzt, wie der Ärmel reingenommen worden ist, aber was am Handwerk per se? Oder was reizt dich am Beruf?
Also, ich bin jetzt 10 Jahre im Journalismus und bin eigentlich spezialisiert aufs Fernsehmachen. Ich habe meine Ausbildung danach gemacht, auf Video, auf Bewegtbild. Das ist mal eins, das reine aus Machersicht. Und was ich darf machen, ist ja ganz viel Live-Senden im Fernsehen. Das ist mal einerseits etwas, wo ganz viel auch mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, mit über dich selber lernen, mit dich selber akzeptieren. Das ist einerseits ein mega spannender Prozess, weil das Fernsehen ist knallhart und das Live-Fernsehen noch mehr. Dann geht es darum, dass ich heute kann, in die Welt der Bauern eintauchen kann. Morgen bin ich bei einem Regierungsrat, übermorgen lerne ich etwas über wie tut man eigentlich eine Stadt planen? Und ich habe jeden Tag tauche ich in eine komplett neue Welt ein. Ich darf wahnsinnig neugierig sein von Berufswegen, was recht cool ist. Ich darf einfach eine Wundernase sein. Ich darf kritische Fragen stellen und ich trage in mir immer noch so ein bisschen, man kann das auch naiv nennen, aber ich glaube an den Journalismus. Bis heute noch, seit 10 Jahren, jeden Tag. Und solange ich das habe, habe ich das Gefühl, das ist ein wahnsinnig wichtiger Job. Nicht, den ich per se mache, sondern einfach der Journalismus. Ich glaube wirklich an das, auch wenn Journalismus gerade schwierige Zeiten hat. Und darum treibt mich das einfach wahnsinnig an.
Was hast du in den letzten 10 Jahren bei dich gelernt? Im Live-Machen?
Ich glaube, am Anfang bist du weit weg von deiner wirklichen Persönlichkeit. Und Kunst ist, dich anzunähern an den Menschen, den du selber bist. Das heisst, am Anfang bist du auf dem Sender vielleicht eine Kopie von jemandem, den du gut findest, und nachher bist du wahnsinnig unsicher, dann bist du auch nicht du selber. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du dich selber bist. Du kannst anfangen zu geniessen. Du kannst zeigen, wer du bist. Du merkst vielleicht auch plötzlich, je mehr ich zu mir werde, die Sendung passt nicht mehr zu mir, weil jetzt muss ich mich weiterentwickeln. Du lernst mit Unsicherheiten umgehen, du lernst mit Druck umgehen, du lernst damit umgehen, wenn es heisst, du musst in 2 Minuten schalten, zum Beispiel jetzt bei der letzten Flughafensendung, die wir gemacht haben, 1,5 Stunden live vom Flughafen, 4 Moderatoren, und ich habe manchmal nicht gewusst, ob ich es an den richtigen Ort arbeite, in 2 Minuten. Und das lernst du gerade bei Schweiz Aktuell, wo du so viel live unterwegs bist, so, irgendwie kommt es schon gut, irgendwie schaffe ich das schon, oder?
Was ist in diesen 10 Jahren gewesen, wo du über dich selber kennengelernt hast, wo du gar nicht gewusst hast, dass du die Fähigkeit oder die Macke oder so hast, die du jetzt auch in diesen 10 Jahren hast akzeptieren?
Ich habe ja vor, ich weiß nicht, vor 7 Jahren oder so die erste Fernsehsendung moderiert, das war noch bei RTR. Ja. Und dann habe ich so angefangen, die Moderatorinnen und Moderatoren um mich herum beobachten und habe gemerkt, die tun einmal als freie Moderatorin Events moderieren. Vor Hunderten von Menschen. Und für mich war es so, ich werde nie eine Moderatorin sein, die es schafft, um auf der Bühne zu stehen und vor Menschen reden.
Jetzt machst du mit dem Peter Spuhler. Spannend.
Das ist etwas, was sich extrem entwickelt hat, weil ich habe immer gedacht, ich werde eine Moderatorin bleiben, die einfach keine Angst hat vor der Kamera. Und das habe ich einfach nie gehabt. Aber vor Menschen reden, das geht gar nicht. Und das habe ich gelernt und ich habe mich auch dazu gezwungen. Und mittlerweile kann ich es auch geniessen. Und wenn du etwas geniessen kannst, kannst du auch bessere Leistung erbringen. Also es ist so eine Win-Win-Situation. Das ist huere schön, dass das jetzt geht. So.
Wie bereitest du dich vor auf so Gespräche? Aber also, jetzt mit dem Peter Spuhler.
Also über den Peter Spuhler habe ich, glaube alles gelesen, was man lesen kann.
Okay.
Gelost, sogar auch Podcasts gelost, Nischen-Podcasts, einfach um den Menschen zu spüren, weil das allererste Mal, als ich mit Peter Spuhler überhaupt das Wort geredet habe, war auf der Bühne nachher. Oder? Ja. Es ist nicht mehr Zeit hineingelegen für ein Vorgespräch und so.
Ich finde aber Vorgespräche auch manchmal gar nicht... Also.
Ja, das stimmt. Ist ein ganzes schwieriges Thema, wie viel Vorgespräche macht. Du kannst auch zu viel machen, du kannst dir auch selber versauen.
Ja.
Ich bin nicht der Typ, der gar kein Vorgespräch will. Ich bin extrem gerne wahnsinnig gut vorbereitet. Ich weiss am liebsten viel zu viel, als was ich nachher brauche. Aber dort geht es wirklich darum, um den Menschen zu spüren, wie ist der drauf, wie kann ich ihn abholen, wie kann ich Vertrauen schaffen, wie kann ich so Vertrauen schaffen, dass ich auch nachher kritische Fragen stelle, ohne dass der Mensch zumacht. Und der Peter Spuhler ist natürlich ein Medienprofi. Mhm. Das macht es einfacher. Unter Umständen. Er gibt dann vielleicht auch mehr von seinen Floskeln, die er immer sagt, und dann musst du ihn versuchen, aus der Reserve zu holen. Aber ja, das hat wahnsinnig Spass gemacht, um das Interview zu machen.
Ja, und ich habe schon festgestellt, bei so Regierungsräten oder so, die sind meistens gechillt.
Ja.
Es ist meistens das Kommunikationsteam, wo man muss Glück
ja.
machen. Also, ja, das habe ich dann so schon gemerkt. Also, darum... Weil meistens kommen die Regierungsrätin zu mir und sagen, ja, jetzt legen wir einfach los.
Genau.
Und so, und ich denke, ich kann doch jetzt alle Fragen, Fragen schicke ich eh nicht mehr, weil das ist eigentlich schief rausgekommen. Aber die Richtigen habe ich doch mal, also den roten Faden, aber sie haben das nie angeschaut, die haben vielleicht so kurz gebrieft, aber nicht gross. Darum denke ich, wenn du mit der Kommunikationschefin gut auskommst oder Chefin, dann ist es schon viel einfacher.
Ja, ja.
Aber was fasziniert dich denn am Gegenüber, dass du dich auf Talks auch eingeladen hast?
Also es ist ja eines meiner Lieblingsformen. Zum Konsumieren, aber auch zum Machen.
Ja. Wegen der Vorbereitung, weil man kann eintauchen
kann. Man kann eintauchen, es hat eine gewisse Tiefe und ich glaube, das ist auch das, was ich vorher gemeint habe, mit Annäherung an deine wirkliche Persönlichkeit. Ich bin so. Also frag mal meine Freunde und meine Familie, es gibt mir nichts mehr im Leben, um 2 Stunden mit jemandem über etwas zu debattieren oder einen Deep Talk zu machen. Also das bin einfach wirklich ich. Und wenn ich mit dem Geld verdienen kann, ist das ja noch viel lässiger. Nein, du tauchst in eine Welt ein und es tönt hure kitschig, aber es ist einfach die Wahrheit. Ich interessiere mich einfach für die Lebenswelten vom Gegenüber, weil ich lerne auch immer etwas. Ja, das ist etwas, was mich antreibt, oder? Lernen und wachsen finde ich etwas hure Tolles. Ja.
Ja, und vor allem, wenn man dann eben so etwas machen kann, jetzt wie der Flughafen, oder? Und nachher aber noch die Arena zu der Behindertensession. Also,
ja.
Es sind beides grosse Kisten gewesen. Und Wie ist es jetzt gewesen am Flughafen, eben, wenn man weiss, man muss in 2 Minuten am Punkt X sein? Ich weiss, du bist sportlich. Du bist ein bisschen schnaufen gekommen.
Wir sind eben Auto gefahren, weißt du?
Ah! Weil so, mit einem Scooterli oder was?
Nein, mit einem Büssli, weil das, ich bin die gewesen, die draussen war, ja, oder? Ja. Und auf so einem riesen Areal musst du dich von A nach B mit dem Auto bewegen. Das heisst, wir hatten jemanden vom Flughafen dabei, der uns gefahren hat. Und gleich ist es extrem knapp geworden. Es ist auch viel schneller gefahren, als man eigentlich dürfte auf dem Flughafen. Das sagen wir auch niemandem.
Nein, außer dir.
Genau. Und ich habe einfach gedacht, Gott sei Dank bin ich jetzt 3 Jahre durch die Schweiz aktuelle Schule und habe ich gelernt, aus den möglichsten und unmöglichsten Situationen live zu senden.
Was war die unmöglichste Situation für dich, wo du musst?
Ich kann es dir sagen.
Zampisse, ja.
Kommt mir sofort in den Sinn.
Erzähl.
Wo rausgekommen ist, wer wird der nächste Schweizer Astronaut? Der Marco Sieber. Das ist in Paris verkündet worden. Mein Moderationsgespräch mit Michael Weinmann war in Paris. Und wir haben wahnsinnig lange nicht gewusst, ist der Marco Sieber auch der, ist das auch der Schweizer? Wo ist der? Wo lebt der? Und so. Und es hat einfach geheißen, oh, schön, du musst heute Abend irgendwo ein Interview, ein Live-Interview über den Marco Sieber machen. Wir sind dann mit dem Auto mal in die Richtung gerast, wo wir gedacht haben, vielleicht machen wir es dort. Ich währenddessen mit dem Laptop im Auto am Schauen, können wir zu seinem Arbeitgeber gehen, können wir zu dort, wo er das Gimmick gemacht hat. Stimmt, er hat überhaupt dort das Gimmick gemacht, weil ständig
ja, Sachen herausfinden. Ob das überhaupt stimmt.
Genau, aber ich habe gefunden, wir fahren einfach mal los in Richtung Bern oder so. Und dann hat es tatsächlich geklappt, im Spital, wo er gearbeitet hat. Wir sind angekommen, keine Ahnung, 6:55 oder so. Also so knapp bin ich im ganzen Leben noch nie für eine Live-Schaltung angekommen. 7 ist ja Sendung. Also wirklich wenige Minuten vorher. Und du musst dir vorstellen, gell? Technik ist ein Riesenthema bei Live-Sendungen.
Hast du einen Ruhepuls oder geht dann die Pumpe?
Hey, irgendwie in Krisensituationen fange ich an ruhig zu werden.
Okay.
Aber
ja, es gibt die, wo dann die Zeit langsamer wird für
ja,
die Personen.
Ja. Also, was heisst schon Krisensituation? Nicht, ja, dass es eine ernsthafte Krisensituation wäre.
Nein, aber wo man erwartet ja auch etwas. Also,
ja.
Ja, die Zuschauerinnen wissen ja dann nicht, wo um 7 Uhr ist, die erwarten genau. Content.
Und das ist dann die Schnurzpipe egal, ja. Oder? Du kannst nicht nachkommen und sagen, ja, aber ich habe es erst später gewusst. Oder? Du musst einfach liefern. Aber ja, also das habe ich lernen. Und ich bin durch eine harte Schule, sage ich jetzt einmal, weil ich, also ich meine, monatelang unzufrieden war mit meinen Live-Schaltungen, verhaspelt kann. Also das passiert mir natürlich immer noch und ich immer noch am Wachsen und am Lernen. Aber
ja, vor allem in so gewissen Live-Momenten, wenn dann vor allem noch verschiedene Infos hast und wenn du noch Namen hast und dann vielleicht noch irgendwie sonst noch etwas, dann verwechselst du es plötzlich und dann wird es lustig. Also,
ja. Das lernst halt, du lernst halt, dich selber nicht so wichtig zu nehmen. Und das finde ich extrem wichtig.
Ja, was ich gemerkt habe, ist nur eigentlich, wenn du weißt, es ist ein Fehler. Wenn du das kannst abhökeln, ziemlich schnell, versendet sich das ziemlich schnell. Wenn du aber strugglest und Fälle an Fälle hängst, weil du wegen einem Namen aufhängst, dann merkt es plötzlich der Zuschauer.
Du musst es durchziehen bis am Schluss, oder?
Vorher und selten.
Dann kommen dann die Nachrichten nach dieser Live-Schaltung, die sagen, ja, aber das ist doch menschlich, oder? Und die Leute haben recht, aber selber denkst du so, was menschlich? Nein, das schießt mich so an, dass ich einen Fehler gemacht habe. Wie kann man so blöd sein, oder?
Vor allem, wenn man den Anspruch jetzt gut zu machen, oder?
Ja, sicher. Also,
ja, gut oder einfach professionell zu machen.
Ja, das ist natürlich immer der Anspruch, ja.
Und wie ist es so gegangen, wo du das erste Mal dich selber gesehen hast in deiner ersten Sendung? Kannst du dich anschauen?
Das klingt jetzt mega dumm, aber ja, ich habe nicht so Mühe. Aber ja, das ist manchmal ein bisschen schwierig, um den Leuten erklären. Also, ich glaube, es geht viel mehr darum, weil ich glaube, die Menschen, die sich nicht anschauen können, sind eigentlich mega eitel und sind so, nein, schau, wie ich das gesehen und das gesehen und da. Und mir ist es ein bisschen egal. Also, klar habe ich auch gewisse Anspruch an mich selber und so. Aber am Schluss denke ich mir so, who cares? Es ist doch so egal, wie ich aussehe, was ich anhabe, ob meine Frise gerade irgendwie komisch war. Es geht um den Inhalt. Es geht um das, was ich sage, wie ich sage. Und darum bin ich wie, glaube ich, ein bisschen abgehärtet und finde so, ist doch wurscht. Um was geht es eigentlich im Leben? Oder?
Ja, ich sehe das auch ein bisschen so. Also mir ist wurscht, wie ich aussehe. Weil, ja, ich entspreche manchmal einem Stereotyp, vor allem an einer Gesellschaft. Aber wenn ich dann weiss, ich weiss ja dann eben, dass ich Fehler gemacht habe. Und wenn ich dann mich selber noch sehe, wenn ich die Fehler produziere, ja, dann habe ich eher das Problem mit dem, als wenn ich mich selber anschaue.
Also weißt du, ich sage nicht, mir ist egal, wie ich ausgesehen, das wäre eine Lüge.
Ja, oder? Ich würde nicht Fernsehen
machen. Nein, es geht nicht ums Fernsehen machen. Also natürlich gebe ich mir Mühe, so, mir zu gefallen, wie ich gerne aussehen würde. Aber das mit den Fehlern, ich glaube, das kommt auch ein bisschen von dem, dass ich in einer sportlichen Familie aufgewachsen bin und zum Beispiel mich viel über das Thema mit Drucksituationen mit meinem Bruder, mit dem Nevin, der Spitzensport betrieben hat, austauscht haben. Und dann lernst du zu sagen, hey, sorry, du hast einen Fehler gemacht. Das ist dein Problem. Arbeite an dem, wird besser. Und dann kommt es auch besser raus. Du musst es trainieren, genau wie Spitzensportler das trainieren müssen. Genauso wie man mentale Gesundheit trainieren muss, ist auch das ein Training. Und dann bin ich so, hey, jetzt gehst du einfach da durch, oder? Und passt das? Also ich bin mehr so die, die mich selber versucht zu fronten und zu sagen, da bist du jetzt nicht gut gewesen, steh zu dem, wachse an dem, anstatt mich zu verstecken vor dem.
Nein, verstecken ist eh nie gut. Ja. Also eher eins drauf ist eher auch mein Rezept. Also, weil, ja, und vor allem Fehlerkultur, ich bin manchmal auch ein bisschen so, Fehler gehöre ich auch zum Wachsen, weil
genau.
Du würdest dich ja nie mit dir auseinandersetzen, wenn alles gut läuft. Oder selten.
Ja, also, genau. Und man muss auch können irgendwann sagen, okay, und jetzt heute ist ein neuer Tag. Oder darfst du ja nicht aufhängen an deinen Fehlern. Aber es ist nicht einfach. Wenn die halbe Schweiz zuschaut, ist es auch nicht so einfach, oder?
Ja, das glaube ich. Und wenn wir jetzt aber die anderen Grosskisten anschauen, in der Arena, Behindertensession, jetzt ist schon 3 Monate vergangen. Wie ist das Projekt für dich verordnet?
Es war eine riesige Kiste. Es hat mir unheimlich Spass gemacht, also auf verschiedenen Ebenen. Bei der Arena dürfen hineinschauen, sehen, wie die arbeiten, dann Zusammenarbeit mit all diesen Menschen, Zusammenarbeit mit dem Team. Ist ja auch ein riesiges Team, das die Arena umsetzt, das bin ich mir auch nicht gewöhnt. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, es war ein guter Start gewesen, aber ein Start. Und mehr als ein Start auch nicht. Es ist mal jetzt etwas lanciert worden. Und ja, es gibt einiges und vieles weiter zu diskutieren. Es ist schön, dass gewisse Menschen sich bei mir zum Beispiel gemeldet haben, mit gewissen Sorgen oder Geschichten. Das hat mich sehr berührt. Und ja, es wird jetzt auch sehr eine spannende Zeit, finde ich, mit allen Kandidierenden zum Beispiel. Es hat noch nie so viele Kandidierende gegeben, die eine Behinderung haben für den Nationalrat, für die Wahlen im Oktober. Oder zumindest nicht, wo man weiss, oder? Und ich finde, es wird auch spannend, ja.
Warum hast du für die Zusammenarbeit mit der Arena zugesehen?
Weil die Arena eine meiner Lieblingssendungen ist.
Verstehe.
wo ich auch einfach so privat schaue, weil ich Debatten liebe. Und das genau dort passiert, weil mir das Thema wichtig ist und ich auch können, glaub, meinen Beitrag leisten mit, als Coda. Also ich bin ja ein Coda, ein Children of Deaf Adult, also ein Kind von gehörlosen Eltern. Und darum war für mich sofort klar, eine neue Herausforderung, ein grosses Team, das Thema, mich eingeben. Also da bin ich sofort dabei. Ja,
ja, und jetzt möchte ich noch vielleicht so eben 2, 3 andere Sachen, die du schön ausmachst, befragen. Was gibt dir den Blickwinkel in der Fotografie?
Ui, jetzt machst du ein grosses Thema.
Ja, du! Du!
Eigentlich ist es sehr ähnlich, wie was mir der Journalismus gibt, weil, wie du gesehen hast, sind es vor allem Porträts, die ich mache. Ja. Nicht nur, aber hauptsächlich. Und Es ist noch schwierig zu beschreiben. Es ist eine Art ein Gefühl. Okay. Es ist ein Gefühl, wo...
Ja, ich sehe den Punkt.
Ja, es ist so, auch dort wieder die Nähe zu ganz vielen verschiedenen Menschen zu finden. Und einen Augenblick festzuhalten, der ganz, ganz kurz ist und das natürlich in eine Ästhetik bringen. Also, das ist sehr subjektiv, ist Geschmackssache. Das macht mir wahnsinnig Freude. Und es ist halt das, auf eine Art ein kreatives Schaffen. Es hat mit Ästhetik zu tun. Das macht mir wahnsinnig Freude, ja.
Ja, und ich denke, da kannst du mich gerne korrigieren. Es ist vielleicht auch ein bisschen eine romantische Vorstellung. Oder der Journalismus und alles ist ziemlich schnell, aber Fotografie ist ziemlich ruhig und ziemlich langsam. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch der Ausgleich, oder? Mhm. Bis man den Blickwinkel und den Moment hat, zum Abdrücken, ja, braucht man auch eine gewisse Geduld.
Genau, und nur schon das Angehen von Projekten, sage ich jetzt einmal, weißt du, so, okay, morgen gehen wir auf den Gipfel, stehen am 5 Uhr auf, zum Beispiel mit meinem Bruder habe ich das schon viel gemacht, dann planst du das, du weißt nicht, wie es rauskommt, du weißt nicht, wie der Sonnenaufgang ist, und das, nur schon das Projekt sich erarbeiten, macht wahnsinnig Spass, oder auch mit meinem Partner zusammen, dann sehen wir etwas, sagen, okay, das wollen wir ausprobieren, und dann versuchen wir das irgendwie umzusetzen. Das ist einfach nur schon per se cool, oder?
Und Natur? Was gibt es Natur?
Ja, ich bin ein Naturkind. Ich bin in der Natur aufgewachsen. Ich bin im Unterengadin aufgewachsen, am schönsten Ort der Welt. Und das darf ich jetzt sagen. da muss ich nicht unparteiisch sein. Das weiss man halt einfach auch, gell?
Ja, du... Ich in Kanton Zug und kam, würde ich auch sagen, dass wir einer der schönsten Parks in der Schweiz.
Nein, das kannst du jetzt wirklich nicht sagen, sorry.
Aber doch.
Nein, komm, wie Engadin kannst du... Vergiss
es einen. Ja,
kannst du nicht mithalten.
Ich bin diplomatisch und sage, einen. Ich sage nicht der schönste Ort.
Voll, ich schon.
Ja, du, Verantwortlicher, wenn ich mein Einten darf behalten.
Also gut, darfst du. Ja, ich hatte das schon als Kind und das ist auch nie weggegangen. Ich hatte schon als Kind die Nähe zu diesen Bergen. Oder in Engadin sind die Berge wahnsinnig nah und sie sind auch rough. Also ich finde, der schönste Ort und die schönste Landschaft, die fängt eigentlich oberhalb von der Baumgrenze an. Was lustig ist, weil ich ja diesen Sommer eine Themawoche mache für Schweiz aktuell, die oberhalb der Baumgrenze heisst. Das ist voll mein Thema. Und dann fängst du an, dich von der Zivilisation wegbewegen, was schwierig ist in der Schweiz, aber trotzdem, es fängt an, herb werden. Es ist auch wahnsinnig schön zum Fotografieren dort oben. Ich fühle mich dann so ein bisschen als
Du kommst studieren, du hast keine Ablenkung.
Ja, weißt du, so, du bist unterwegs, du hast seit 2 Tagen nicht duscht, du bist ungeschminkt, du hast einen Rucksack dabei, einen kleinen, alles, was du brauchst, ist dort drin. Man fühlt sich so wie im Film Into the Wild und hat das Gefühl, man ist am Leben einfach näher, oder?
Ja, und halt auch vielleicht die eigene Sterblichkeit. Also man kommt dann ziemlich näher an sich selber, oder?
Ja, Sterblichkeit, so crazy Sachen mache ich jetzt auch wieder nicht, dass ich das Gefühl habe.
Nein, aber...
Es ist ein schmaler Grat zwischen Leben und Tod.
Amy, into the wild.
Ja, gut.
Ja, du. Ich habe 800 Filme daheim und einer ist auch...
Ja, sicher, der muss dazu gehören. Mit dem besten Soundtrack auch, muss man sagen.
Das ist so. Aber nein, ich... Wir haben natürlich in unserer Zivilisation auch extrem viele Möglichkeiten, uns abzulenken, auch von uns selber.
Ja.
Und in der Natur, oder wenn man zweit unterwegs ist oder mit sich allein, dann hat man halt nur sich und halt auch seine Gedanken. Oder? Mhm. Und dann, aber du machst ja auch noch Reisen wirklich an raffi Ort. Also, weil du gesagt hast, in der Schweiz ist es ein bisschen schwierig, an die Raffenort anzukommen. Was gibt denn die Raffheit? Ist es denn das, an dich anzukommen?
Nein, ich glaube, das ist, beim Tauchen habe ich eben lustigerweise ein ähnliches Gefühl.
Okay.
Das ist so eine, ja, es ist so ein bisschen Demut, weil wenn du dort oben in den Bergen bist und du bist einfach nichts, oder? Es kann, also du bist so ein kleines Menschli in diesen Bergen oder auch in dieser Unterwasserwelt. Du bist dem so ausgeliefert. Und das, hat, das ist wie so eine, wo, so eine bisschen Demut, die ich habe, wenn ich die Berge sehe, wie sich die Natur verändert. Und das, irgendwie berührt mich das. Und so ist es auch in der Unterwasserwelt. Und ja, das hat, so eine, das hat eine krasse Energie, so esoterisch, wie das tönt.
Du, ich sehe das. Wo sind die Energien? Also wo unterscheidet sich, ob du auf der Höhe oben bist oder am Tauchen bist? Sind das die gleichen Energien? Oder wie würdest du das Tauchen beschreiben?
Ja, beim Tauchen habe ich einfach gemerkt, also ich bin immer noch ein Anfängertaucher, ich habe vielleicht nicht einmal 30 Tauchgänge, so, aber ich habe gemerkt, oh, ich kenne die Welt gar nicht. Ich kenne die Unterwasserwelt gar nicht. Ich bin wirklich ein absoluter Anfänger. Das ist in den Bergen ein bisschen anders. Dort kenne ich mich besser aus. Es fühlt sich mehr an wie mein Zuhause. Und dann tauchst du ab in die Welt und die ist ja auch riesig und merkst so, hey, ich habe keine Ahnung von Tieren, wie das funktioniert, wie die Strömungen funktionieren, was es für Tiere dort gibt, Pflanzenwelt, wie sich das verhält. Komplett neue Welt, oder? Ich liebe das. Ich tauche in neue Welten. Das gibt mir wieder so irgendwie den Sparkle im Leben. Und eine neue Welt von Fotografie. Ich habe mir dann selbstverständlich eine Unterwasserkamera gekauft mit einem lässigen Objektiv und so und bin mich dort jetzt auch wieder am Antasten. Und dort hat sich für mich eine komplett neue Welt eröffnet. Sei es jetzt vom Tauchen her, aber auch von der Fotografie her wieder.
Was war das Schönste, was du fotografiert hast? Im Meer oder im See oder im Wasser?
Das ist auf den Malediven gsi, einer von meinen ersten Tauchgängen. Ich habe dort das Brevet gemacht. Und ein Manta, also so einen grossen...
Ja, nicht so.
Ein Manta.
Kein Tierschweiger. Alles gut.
Ist, wir sind so an einer Putzstation gsi, wo die Mantas sich immer wieder drehen und Fischli sie so essen. Und dann ist einer mir wirklich so, also wahnsinnig nahe gekommen, über den Kopf drüber, ich habe die Kamera so gehabt und raufgeschaut und habe das Gefühl gehabt, der tätscht jetzt gerade in mich rein. Und das ist, also der Moment ist in Zeitlupe gelaufen. Gell? Das war einer meiner allerersten Tauchgänge. Ich habe gemeint, ich spinne, wirklich.
Ja, wie sind so die ersten Tauchgänge? Kann man das geniessen oder ist man da noch zu fest in der Technik?
Also Technik ist ein riesiges Thema. Du musst das Ganze auch verstehen, das Handling. Also es ist nicht wahnsinnig schwierig, um es zu verstehen. Ja, weißt, wir haben alles gebucht, sind auf die Malediven und ich habe nicht gewusst, was das mit mir macht. So Wassermassen, ob wir zu haben, oder? Ja. Und ich hatte aber so einen super Tauchlehrer. Ich hatte das Glück, dass ich alleine war. Es hätte auch gehört, wir sind in einer Gruppe, oder? Das heisst, ich konnte sehr viel Fortschritt machen, recht schnell, weil wir alleine waren. Es war ein super Tauchlehrer. Ich habe ihm voll vertraut. Der hat mich verstanden, der hat mich auch unter Wasser verstanden. Und darum war das Vertrauen so da gewesen. Und ich war natürlich auch ein Streber und habe dann das Open Water gemacht und dann noch das Advanced angehängt, weil ich dann... ich habe quasi nur geschlafen, taucht oder seht, gelernt.
Wenn Toshina etwas macht, dann 100% oder vielleicht 110%, unter 100 geht nichts.
Ja, ich versuche ja auch irgendwie wenig Hobbys zu haben in meinem Leben und die dafür richtig zu machen, oder?
Und jetzt, also, wenn du so schaust, was ich, kommt jetzt noch, aber jetzt haben wir dann den Wahlherbst. Schweiz aktuell wird da wahrscheinlich auch die eine oder andere Sendung machen. Mhm. Wie ist eine Sommersendung machen? Wo wird man dich jetzt sehen in der kommenden Zeit? Und also, auf was freust du dich?
Eben, ab dem 24. Juli sind wir eine ganze Woche unterwegs oberhalb von der Baumgrenze an 5 verschiedenen Standorten. Wir senden die ganze Sendung live, natürlich mit Beiträgen, aber es ist nicht aus dem Studio. Dort sind wir eine Woche unterwegs an ganz verschiedenen Orten. Es geht nicht nur um Natur immer, sondern es geht um ganz unterschiedliche Themen, die oberhalb von der Baumgrenze passieren. Ja, das ist so das nächste Größere, das ansteht.
Und jetzt, liebe Zuhörerinnen, ich habe ja immer das Segment, wo ich auch noch befragt werde. Und wo ich das so schön noch gesagt habe, hat sie schon mit den Augen glänzelt. Und ich dachte, ich müsste dann auch alles beantworten. So, wie ihr mich kennt, das mache ich natürlich. Und jetzt bin ich natürlich gespannt wie ein Pfeilbogen. Es gehört dir.
Ich muss ein bisschen überlegen. Man kann in so viele Richtungen gehen, weißt
du? Ja, du, wir haben noch ein bisschen Zeit.
Also gut. Ich muss schon denken. Sagen wir, wohnst du in einem Haus oder in einer Wohnung? Oder wie wohnst du?
Wohnung.
Also gut. Sagen wir, deine Wohnung brennt, steht in Flammen und du kannst etwas mitnehmen. Sagen wir, du kannst zwei Sachen mitnehmen. Abgesehen vom Laptop. Was nimmst du mit?
Das Nadel und der Rollstuhl.
Ja, aber im Rollstuhl hockst du ja schon.
Nein, wenn es brennt am Abend, bin ich jetzt von dem Ausgang.
Gut.
Ich liege im Bett.
Okay,
und schust. Ich kann gerne nur Zeit, um in den Rostlock und davon fahren.
Also gut, kein Film, den du mitnehmen würdest.
Ja, sind versichert.
Nein, wirklich?
Ja, ich habe so viel, dass wir die versichern haben. Also einfach als Masse.
Wie gross ist die Versicherungssumme?
Ich muss wieder mal nachschauen. Aber wir sonst kein Reichtum haben. Und der Versicherungsfachmann gemeint, das könnte man auch für sich. Ich weiß nicht, wie sie jetzt aussehen, das ist schon länger nicht mehr da gewesen. Aber eigentlich, also wenn ich so bin, also ich würde sicher, wenn ich jetzt im Rollstuhl schon sitze, würde ich vielleicht wirklich das Nadel mitnehmen. Weil, bis ich den Laptop ausgestöpselt habe, bin ich verbrannt. Aber das Nadel liegt immer nicht mehr und vielleicht das Interview-Equipment,
ja,
im Sack. Weil das schon im Sack immer überall parat liegt. Ich habe zwei, eins an der Fixstation, aber bis ich das wieder abgekabelt habe, dann nehme ich lieber das mit, was ich jetzt für dich mitgenommen habe.
Ja.
Die zwei, okay, Sachen.
Gut. Meine nächste Frage ist, auf wer schaust du rauf? Wer, sagen wir einmal, wer beeinflusst dich? Auf wer schaust du auf? So?
Es gibt ganz verschiedene Leute. Also sicher meine Eltern. Also sowohl mein verstorbener Vater wie auch meine Mutter. Also, und sicher auch die mich pushen. Also ob es jetzt der Produzent ist vom Paragraph, wo gesagt, okay, ich glaube an dich. Ich bin ja völlig rot gewesen. Und so einfach die sicher etwas mehr in mir gesehen haben, für die inspirieren mich auch, weil die eine Vision vom Leben auch haben, wo sie mich auch gesehen haben. Und inspiriert mich das eben auch, weil ich dann plötzlich auch etwas gesehen, was die eben vielleicht anders sehen, dass sie auch an mich geglaubt haben, weil sie sehen wahrscheinlich die Welt ein bisschen anders, dass sie, ja, plötzlich einen Sonderschüler zum Fernsehmoderator gemacht haben.
Mhm.
Oder eben auch meine Eltern, die immer zu hören bekommen haben, ja, ihr Kind ist behindert. Also, wenn das einmal einen Schulabschluss macht, ist es schon mal gut.
Mhm.
Und meine Mutter hat immer gewusst, nein, der macht etwas. Egal was, er macht etwas. Und das inspiriert mich, ja, natürlich.
Und vor allem zu machen ist dort entscheidend, oder? Machen.
Ja, machen ist die Differenz vor allem. Oder, ja, ich kann nur so viel Gedankenschlüssel bauen.
Genau.
Es ist auf dem Papier schön.
Ja.
Aber es ist immer interessant, was hinten raus schaut.
Ja. Gut, jetzt habe ich noch eine letzte Frage.
Ja.
Menschen mit einer Behinderung werden oft im Alltag benachteiligt. Hast du manchmal schlechtes Gewissen, weil du manchmal aber auch bevorzugt wirst, weil du im Rollstuhl sitzt? Weißt du, wenn du weißt, das ist jetzt nur, weil ich im Rollstuhl sitze?
Eine spannende Frage, vor allem hat sie sich gewechselt. Also weißt, früher habe ich wirklich einfach Privilegien bekommen, weil ich behindert bin.
Mhm. Wie fühlt sich das an eigentlich?
Ja, manchmal noch gut.
Ja, sicher.
Und wenn ich auf schwarz fahre im Zug und wenn ich mich etwas umgestellt habe, jetzt geht das halt nicht mehr, weil man mich kennt. So. Aber jetzt komme ich ein manchmal in einen Konflikt, weil ich für gewisse Menschen in der Öffentlichkeit Behinderung repräsentiere und für das wie Anerkennung bekommen oder auch Privilegien zugesprochen bekommen, wo ich einfach, weil ich im Fernsehen war, bekommen habe. So, und dann, mit dem habe ich fast manchmal mehr Mühe, wieder das von vorne zu haben. Weil das haben alle bekommen, aber ich habe jetzt schon, also weißt du, der Einfluss, den ich natürlich kann, ist natürlich auch gestiegen. Also weißt du, wenn ich natürlich etwas in eine Äther reinblase oder auch, ich komme viel ringer jetzt an Regierungsräte oder so hin.
An
einen
Bundesrat, darf man das schon sagen?
An einen Bundesrat komme ich auch hin. Das hat natürlich schon auch damit zu tun, weil ich mir das erarbeitet
habe.
Ja. Aber ich weiss, von wo ich gestartet habe. Ich habe andere Privilegien durch die Öffentlichkeit wieder über das Thema Behinderung, wo dann das Stereotyp, das ich vorher vielleicht mehr entsprochen habe, jetzt nicht mehr entspricht. Also weißt du, jetzt werde ich nicht mehr gefragt, wenn ich am Bahnhof stehe, wo ist meine breite Person?
Ja.
Weil jetzt bin ich ja der Jan Graf aus dem Fernsehen. Also weißt du, jetzt gibt man mir wie die Legitimation, ich darf am Bahnhof selber stehen, weil ja sonst darf mir ja die Befugnis geben. Also weißt du, ich darf jetzt selbstständig irgendetwas machen, wo vorher der Stereotyp in mich ausgezogen worden ist. Hat aus dem heraus noch eine weitere Frage. Es gefällt mir langsam.
Ja, ich glaube, wir könnten noch mega lange schwätzen, gell? Nein, ich habe mich auf drei Fragen konzentriert.
Auf drei Fragen. Oshina, ich danke dir recht herzlich. Und ich glaube, es ist nicht das letzte Gespräch gewesen, das wir zwei werden führen. Nicht mehr mit einer Zuhörerschaft, aber sicher im 1:1.
Ja, danke, das glaube ich auch.